Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und
Basti. Jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin hier der wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni, also für die Theorie zuständig. Und Theresa kommt aus der Praxis und ist damit auch für die Praxis zuständig. Theresa ist nämlich Staatsanwältin und kennt sich damit dann auch in der Praxis bestens aus, hoffe ich zumindest. Und bevor wir einsteigen, noch ein paar Hausmitteilungen. Was wir in den nächsten Wochen vorhaben, haben wir euch schon in der letzten Folge gesagt, deswegen nur so viel. Heute machen wir Paragraph 306c, das ist die Brandstiftung mit Todesfolge und hier haben wir einen speziellen Fahrplan. Und zwar, erstens wiederholen wir nochmal das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, also das, was wir eigentlich jede Folge machen, um das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten und euch ins Gedächtnis zu rufen. Dann zweitens werden wir uns die Norm mal durchlesen. Das wird der kleinste Teil sein, den wir heute zu tun haben. Dann kommen ein paar allgemeine Ausführungen zu der Norm. Also wir schauen uns Paragraph 306c im Detail an. Ist wieder nicht so kompliziert, jedenfalls im Überblick. Die Probleme heben wir uns ja für die Problemfolgen auf. Aber im Überblick ist der Paragraph 306c relativ schnell durch, weil wir schon vergleichbare Normen gemacht haben. Ich sage nur Paragraph 251, Raub mit Todesfolge haben wir uns schon angeguckt. Der ist in seiner Struktur vergleichbar und deswegen müssen wir nicht mehr so viel auch zum Prüfungsschema Ausführungen machen. Natürlich kommt am Ende wie immer das Prüfungsschema, also für diejenigen, die sich noch nicht mit dem 251 beschäftigt haben, hier auch nochmal das Prüfungsschema. Und wir werden uns heute dann im letzten Schritt besonders dem Unmittelbarkeitszusammenhang bei Erfolgsqualifikationen widmen, weil das haben wir zwar auch schon gemacht, aber es ist gerade nochmal in dem Zusammenhang, wo wir jetzt Paragraph 306c machen, ist nochmal besonders wichtig, drei Normen miteinander zu vergleichen, um einen bestimmten Sinn zu verstehen. Sehr abstrakt, aber ihr werdet sehen, auf was es hinausläuft und deswegen würde ich sagen, starten wir mit der heutigen Folge. In der letzten Folge haben wir gemacht, Paragraph 306b Absatz 2, das war eine Qualifikation zu Paragraph 306a Absatz 1 und Absatz 2. Und wie gesagt, keine Erfolgsqualifikation, baut nicht auf dem Paragraph 306b Absatz 1 auf, so wie wir es eben kennen aus den Brandstiftungsdelikten, dass jetzt nicht immer der Absatz 2 die Qualifikation zum gleichnamigen Absatz 1 ist. Deswegen hier immer, wie gesagt, aufpassen. Wir haben gesehen, es gibt drei Nummern in der Qualifikation von Paragraph 306b Absatz 2, Nummer 1, einen anderen Menschen durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. Da haben wir überlegt, ja, wann ist man denn in der Gefahr des Todes? Und hier haben wir einfach gesagt, ja, es ist vom Zufall abhängig, nur noch, ob er jetzt stirbt oder nicht, also in die Gefahr des Todes kommt oder nicht. Und man kann auch sagen, das ist aber nochmal gerade gut gegangen. Dann ist er in die Gefahr des Todes gekommen. Dann haben wir uns Nummer 2 angeschaut und gesehen, dass hier dass er vergleichbar ist zu den Mordmerkmalen aus der Verdeckungs- und Ermöglichungsabsicht und auch gesehen, dass es seit der 6. Strafrechtsreform 1998, also die Neuordnung der Brandstiftungsdelikte, ein kontrovers diskutiertes Thema gibt und zwar die Frage um das Verhältnis von Brandlegung zu einer anderen Straftat. Das haben wir auch geklärt, da gibt es einen Streit und den könnt ihr euch gerne auch nochmal aus der letzten Woche anhören, den werde ich jetzt hier nicht mehr wiederholen. Ansonsten kommen wir nicht mehr zum Paragraph 306c. Dann gibt es noch die Nummer 3, das war das Löschen des Brandes, Verhindern oder Erschweren. Das ist die sogenannte Unrechtssteigerungsqualifikation. Und hier ging es eben darum, wenn jemand den Feuerlöscher entfernt oder Rauchmelder abschaltet, dass er dann auch bestraft wird. Und zwar mit einer Mindestfreiheitsstrafe von 5 Jahren, was wir gesagt haben, was besonders hoch ist. Was wir uns auch insbesondere, wenn wir hier eben bei der Nummer 2 argumentieren, auch immer vor Augen halten sollten. In der heutigen Folge steigen wir aus der Qualifikation bei Paragraph 306b Absatz 2 aus und schauen uns jetzt wieder eine Erfolgsqualifikation an. Also das, was wir in der vorletzten Folge gemacht haben. Paragraph 306b Absatz 1 war ja auch eine Erfolgsqualifikation. Da haben wir uns nochmal den Aufbau einer Erfolgsqualifikation angeschaut. Deshalb heute hierzu nichts. Da könnt ihr gerne nochmal dann in dieser Folge reinhören. Wir schauen uns jetzt ein Problem an, was ein Klassiker ist bei Paragraph 306c. Und die, da würde ich direkt mal Theresa nämlich was fragen. Bei Paragraph 306c, wenn wir uns jetzt erstmal die Norm durchlesen, das kannst du vielleicht zuerst machen, bevor ich die Frage stelle.
Genau, 306c, Brandstiftung mit Todesfolge. Verursacht der Täter durch eine Brandstiftung nach den Paragraphen 306 bis 306b wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren. Mhm. Heftig.
Ja, heftige Freiheitsstrafe. Und mir ist gerade eingefallen, bevor ich dir eine Frage zu einem klassischen Problem aus Paragraph 306c stelle, nochmal vielleicht die Frage, könntest du uns nochmal erklären, was dieses wenigstens leichtfertig bedeutet? Woher kommt das? Welche Rolle spielt der Paragraph 18 StGB hierbei?
Da muss ich jetzt doch nochmal ganz kurz auf den Prüfungsaufbau eingehen. Also ihr habt erst den Tatbestand, da prüft ihr Tatbestand des Grunddelikts, also wie gesagt, was hier schon drin steht, 306 bis 306b. Dann den Tatbestand der Erfolgsqualifikation und da braucht ihr eben den Eintritt und die Verursachung der schweren Folge, also des Todes. Den spezifischen Gefahrzusammenhang, also den Unmittelbarkeitszusammenhang. Und jetzt, darauf spielt Sebastian an, Fahrlässigkeit nach Paragraph 18. Und hier steht ja drin im 306c wenigstens leichtfertig. Wenigstens leichtfertig bedeutet, hinsichtlich der besonderen Folge handelt der Täter leichtfertig oder vorsätzlich, also hinsichtlich der Verursachung der besonderen Folge. Und hier wird der Paragraph 18 modifiziert. Die Schwelle des Paragraph 18 wird hier heraufgesetzt. Wir hatten es bei der letzten Erfolgsquali, die wir uns angeschaut hatten, schon erwähnt. Paragraph 18, der teilt das Ganze in drei Gruppen erstmal ein. Ich möchte ihn nochmal kurz vorlesen, dass ihn jeden nochmal im Blick ist. Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwerere Strafe, so trifft sie den Täter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt. Also wenigstens Fahrlässigkeit. Das bedeutet, Paragraph 18 gilt uneingeschränkt. Das erfasst dann die fahrlässige, auch leichtfertige, vorsätzliche Verursachung der besonderen Folge. Aber es gibt jetzt auch Fälle, wie jetzt uns hier gerade begegnet ist. Hier wird der Paragraph 18 modifiziert, also diese Schwelle raufgesetzt. Hier genügt nicht mehr fahrlässiges Verhalten, sondern man braucht das Leichtfertige. Also diesen tödlichen Verlauf aus besonderer Leichtsinnigkeit oder Gleichgültigkeit, das Ganze außer Acht gelassen oder vorsätzlich, Vorsatz. Hier genügt nicht mehr Fahrlässigkeit. Und das ist das ganz Wichtige an der Sache. Und ich glaube, das sollte ich jetzt auch erklären mit einem riesigen Ausschweifer.
Bin eingeschlafen. Sorry, tut mir leid. Nee, war natürlich spannend. Also
Schwelle des Paragraph 18 ist herausgesetzt.
Okay.
Du hast deine Antwort.
Super,
leichtfertig
danke.
Und vorsätzlich.
Danke für die Antwort. Vielleicht noch eine Frage hinterher. Mit welcher es kommen noch zwei. Mit welcher Erfolgsqualifikation hast du denn am häufigsten zu tun? Gibt es da eine? Oder wahrscheinlich aus den Straßenverkehrsdelikten irgendwie?
Also tatsächlich, wenn ich jetzt auf die Körperverletzungsdelikte gucke. Okay. Also da fällt mir jetzt.
Auch das mit der schweren Folge, ne? 226 ist ja auch eine Erfolgsqualifikation. Also das ist eher als wahrscheinlich mit Todesfolge.
Körperverletzung mit Todesfolge. Also wenn jetzt oft auch so Verkehrsunfälle kommen, da ist der schon eher mal anzuprüfen. Also wenn der Täter durch die Körperverletzung den Tod verursacht, die kommt mir jetzt öfter mal unter.
Okay, weil das ist gut, weil Paragraph 227 werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal anschauen, und zwar heute. weil das ist eine Norm, wo auch der Unmittelbarkeitszusammenhang gefordert wird, den wir uns ja später nochmal in Ruhe anschauen. Aber jetzt kommen wir zu dem klassischen Problem von Paragraph 306c, Brandstiftung mit Todesfolge. Da gibt es immer ein Problem oder immer, wenn ich gucke jetzt, also das ist ein bisschen nerdy, aber ich gucke in der ARD-Mediathek immer Feuer und Flamme. Kennst du das?
Nein.
Das ist, ich weiß nicht, was lachst du denn? Das ist eigentlich eine coole, das ist eine coole Serie. Nee, also da geht es darum.
Sebastian guckt auch Dschungelcamp.
Dass, ja, genau. Ja, klar. Ja, okay. Da geht es halt darum, dass in Bochum die Feuerwehr begleitet wird
Okay, das hört sich jetzt qualitativ
ja, genau. Und an. Auch mit so Bodycams und GoPros, also wirklich gut begleitet.
Ich dachte,
und
das ist eine Liebesserie.
Nee, stimmt. Klingt auch so. Nee, auf jeden Fall sind da halt immer Feuerwehrleute. Und die Feuerwehrleute, die rennen halt logischerweise in brennende Häuser rein. Natürlich haben die Sicherheitsvorschriften und die gehen auch immer nur in Gruppen und löschen auch vorher. Aber natürlich begeben die sich in Gefahr. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass vielleicht infolge eines Brandes, der eben durch Brandstiftung gelegt wurde, ein Feuerwehrmann zu Tode kommt. Das sind diese klassischen Fälle der Selbstgefährdung und ein Problem der objektiven Zurechnung. Was würdest du denn zu so Selbstgefährderfällen sagen? Nehmen wir mal an, Brandstiftung, ein Feuerwehrmann rennt rein, es kommt ein Dachbalken runter, trifft ihn am Kopf und er stirbt.
Da muss man natürlich erstmal sagen, was ist objektive Zurechnung, dass wir hier jeden mitnehmen? Also, dass ein Verhalten,
also wer das noch
durch
nicht
den
jetzt
der
weiß,
Täter eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen hat und sich genau in diesem tatbestandsmäßigen Erfolg die Gefahr realisiert hat. Und da sind wir jetzt gerade bei Unterbrechung des Gefahrzusammenhangs wegen eigenverantwortlicher Selbstgefährdung. Ja, und wenn jetzt, ich würde sagen, man muss erstmal differenzieren, genau, wer rennt ins Gebäude? Renn ich rein oder rennt wirklich ein ausgebildeter, qualifizierter Feuerwehrmann rein? Und dann ist noch zu schauen, ist jetzt dieses rettende Eingreifen typische Folge der Brandstiftung? Und da in diesem Fall, wenn du sagst, der Feuerwehrmann rennt rein und dieser Dachbalken kracht runter durch diesen Brand, dann ist das doch eine typische Folge dieser Brandstiftung. Und es ist ja auch gerade vorhersehbar, dass wenn es brennt, weil das Feuer auch übergreifen kann, dass dann natürlich Feuerwehrleute eingesetzt werden. Also diese Löschbemühungen, um diese Gefahr eben abzuwenden, die ist ja dem ganzen Geschehen immanent. Mhm. Und da sehe ich absolut keine Unterbrechung und keine eigenverantwortliche Selbstgefährdung, sondern das ist typische Folge dieser Brandstiftung, dass jetzt der Dachbalken auf den Feuerwehrmann runterkracht.
Ja, lässt sich hören, würde ich soweit sagen. Ich habe euch mal eine Stelle aus einem Kommentar, und zwar Kindhäuser, Paragraph 306c, Rand Nummer 4 mitgebracht, weil ich finde, dass es sehr gut das beschreibt, was hier das Problem ist. Nach dem Wortlaut der Neufassung ist zur Tatzeit die Anwesenheit des Opfers in den in Brand gesetzten Räumlichkeiten nicht mehr erforderlich. Damit wird die Verursachung des Todes auch solcher Personen vom Tatbestand erfasst, die sich, wie Feuerwehrleute und Helfer, erst nach Eintritt des Brandstiftungserfolges in bzw. an das Objekt begeben haben. Um eine zu weitgehende Zurechnung kausal herbeigeführter Retterschäden auszuschließen, wird man sorgfältig darauf abzustellen haben, ob der Tod gerade aus der spezifischen Gefährlichkeit der Brandstiftungshandlung oder des Brandstiftungserfolgs resultiert. Dieser Rechtswidrigkeitszusammenhang ist unproblematisch zu bejahen, wenn sich die getötete Person ohne Wissen um die Gefahrenlage in die Räumlichkeit begeben hat. Bei den Personen, die das Gebäude in Kenntnis des Brandes betreten haben, ist nach dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit, genau wie du es gesagt hast, zu entscheiden. Aus dem Zurechnungsbereich des Täters scheiden jedenfalls diejenigen Fälle aus, in denen der Tod die Folge einer bewussten, frei gewählten und verwirklichten Selbstgefährdung, zum Beispiel aus Liebe zur Gefahr oder sogar mit Selbsttötungsabsicht ist. Hier schafft das Täterverhalten bloß die Gelegenheit für die Selbstgefährdung. So, und jetzt wird es für die Feuerwehrmänner wichtig. Für berufsmäßige Helfer gilt, dass Rettungshandlungen, die sach- und pflichtgemäß durchgeführt werden, als typische Folge der Brandstiftung anzusehen sind und infolgedessen dem Täter objektiv zurechenbar sind. Das ist also die Antwort auf die Frage mit den Feuerwehrmännern. Mhm. Wie es jetzt bei privaten Rettern ist, beantwortet der Kommentar auch folgendermaßen. Bei privaten Rettern kann der Todeserfolg nur dann zugerechnet werden, wenn sich die Rettungsbemühungen einem objektiven Beobachter insofern als nachvollziehbar und vernünftig darstellen, als Gefahren für eigene Rechtsgüter oder für Rechtsgüter nahestehender Person abgewehrt werden sollen.
Ja, also bei privaten, also wenn ich jetzt reinstürme, mein Haus brennt, mein Hund ist noch drin, man fragt dann nach einem einsichtigen Motiv für diese Rettungshandlung. Es muss nachvollziehbar sein. Und das sage ich natürlich, ich glaube Sebastian als Hundehalter auch, ja klar, also für unsere Haustiere.
Selbstverständlich.
Na klar, rennen wir da rein. Also da braucht man, um die eigenverantwortliche Selbstgefährdung auszuschließen, eben ein einsichtiges Motiv. Und das liegt bei einem Näheverhältnis zum Gefährdeten vor. Ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber das bei Tieren jetzt auch so sieht. Wir beide schon.
Ja, ich denke schon.
Ihr seid bei Kindern auf jeden Fall dabei und Sebastian und ich sind davon überzeugt, für Tiere kann man jederzeit auch ins Haus rennen.
Genau. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar das Buch aus der Nomos Studium-Reihe, also die grün-blauen Bücher von Puppe, Strafrecht allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung. Also ein sehr langer Titel, schon mal. Und es geht wieder um Strafrecht allgemeiner Teil. Wir hatten ja in der Folge gesagt, dass auch Strafrecht AT immer noch auch in der Praxis eine Rolle spielt, ne? Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass man Aufbauschemata kennt und die sind hier drin sehr, sehr gut beschrieben.
Ja, also ich kann nur sagen, auch in der Praxis, wenn man natürlich das AT nicht kann, ich weiß, wie ich die einzelnen Tatbestände aufbaue und was in der Erfolgsquali ist. Und auch selbst in meinem Plädoyer, wenn ich nicht einordnen kann, was ist denn dieser besonders schwere Fall, wo gehört der hin? In die Strafzumessung oder ist das noch in der Strafbarkeit zu erwähnen? Da mache ich mich ja ziemlich, ziemlich lächerlich. Und auch in der Klausur, ich kann es gar nicht oft genug sagen, da rastet euer Korrektor aus. Mhm. AT muss sitzen.
Genau, und das Gute ist an dem Buch, dass das eben genauso aufgebaut ist wie ein Lehrbuch, aber wie gesagt im Spiegel der Rechtsprechung. Das heißt, dass dort in jedes Kapitel, sei es jetzt zum Beispiel Vorsatz oder was haben wir noch, Schuld, Entschuldigung, Rechtfertigung, dass da eben bei den jeweiligen Tatbestandsmerkmalen oder was man halt da prüfen muss, dass da dann auch die Rechtsprechung drin ist. Also da hat man dann auch, hier heißt es der Motorradrennenfall zum Beispiel, BGH-Fall, dann der Retterfall, Heroinfall, also diese klassischen Fälle, die man aus dem Strafrecht kennen muss, die sind da integriert und das finde ich eigentlich sehr gut. Werbung Ende. So, und jetzt wird es für die Feuerwehrmänner wichtig. Für berufsmäßige Helfer gilt, dass Rettungshandlungen, die sach- und pflichtgemäß durchgeführt werden, als typische Folge der Brandstiftung anzusehen sind und infolgedessen dem Täter objektiv zurechenbar sind. Das ist also die Antwort auf die Frage mit den Feuerwehrmännern. Mhm. Wie es jetzt bei privaten Rettern ist, beantwortet der Kommentar auch folgendermaßen. Bei privaten Rettern kann der Todeserfolg nur dann zugerechnet werden, wenn sich die Rettungsbemühungen einem objektiven Beobachter insofern als nachvollziehbar und vernünftig darstellen, als Gefahren für eigene Rechtsgüter oder für Rechtsgüter nahestehender Person abgewehrt werden sollen.
Ja, also bei privaten, also wenn ich jetzt reinstürme, mein Haus brennt, mein Hund ist noch drin, man fragt dann nach einem einsichtigen Motiv für diese Rettungshandlung. Es muss nachvollziehbar sein. Und da sage ich natürlich, ich glaube Sebastian als Hundehalter auch, mhm. Na klar, also für unsere Haustiere.
Selbstverständlich.
Na klar, rennen wir da rein. Also da braucht man, um die eigenverantwortliche Selbstgefährdung auszuschließen, eben ein einsichtiges Motiv. Und das liegt bei einem Näheverhältnis zum Gefährdeten vor. Ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber das bei Tieren jetzt auch so sieht. Wir beide schon.
Ja, ich denke schon.
Ihr seid bei Kindern auf jeden Fall dabei. Ja. Und Sebastian und ich sind davon überzeugt, für Tiere kann man jederzeit auch ins Haus rennen.
Genau. Und jetzt habe ich eben schon etwas vorgelesen, das wird jetzt relevant. Und zwar heißt es hier, um eine zu weitgehende Zurechnung kausal herbeigeführter Retterschäden auszuschließen, wird man sorgfältig darauf abzustellen haben, ob der Tod gerade aus der spezifischen Gefährlichkeit der Brandstiftungshandlung oder des Brandstiftungserfolgs resultiert. Theresa, sagt dir das noch irgendwas? Aus dem Studium, ob hier vielleicht nicht ein Problem liegt, auf das wir heute auch noch eingehen wollen.
Also das ist natürlich der Klassiker. Ich habe ja gesagt, 227 kommt mir jetzt in der Praxis auch über den Tisch. Und das war in der Klausur auch immer so. Verbindung zwischen der besonderen Folge erfolgsbezogen oder handlungsbezogen. Also bedarf es einer notwendigen Verknüpfung zwischen Erfolg des Grunddelikts und der schweren besonderen Folge, also dieser Todesfolge, oder genügt hier auch die Handlung?
Frage, warum ist das denn überhaupt wichtig, diese Frage? Also warum sollten wir das denn klären? Es kann doch uns egal sein, ob es halt die Folge der Tathandlung oder des Taterfolgs ist.
Also ich kann mich da immer als Folgeproblem noch an das beliebte Prüfungsthema versuchte Erfolgsquali erinnern, wo man ja unterschieden hat beim erfolgsqualifizierten Versuch. Also das war ja der Fall, Grunddelikt ist versucht, besondere Folge ist verursacht. Da musste man ja schauen, dass ja die besondere Folge als Folge der Tathandlung des Grunddelikts eintritt. Ne? Weil eben das Grunddelikt wurde ja nur versucht und nach Ratio Legis muss sich dann halt diese besondere Folge als Folge der Tathandlung darstellen. Also es darf keine notwendige Verknüpfung zwischen dem Erfolg des Grunddelikts und der besonderen Folge bestehen, weil das wäre ja völlig schwachsinnig, wenn ich sage, genau. Grunddelikt hat Erfolg, aber es ist ja eigentlich, es wurde ja nur versucht.
Ja, das ist richtig. Und zwar schweifen wir jetzt mal ganz kurz in den AT ab. Und zwar heißt es hier, beim erfolgsqualifizierten Versuch hat der Täter nur die Verwirklichung des Grunddelikts in seinen Tatentschluss aufgenommen, obwohl dieses im Versuchsstadium stecken bleibt, tritt dennoch die schwere Folge des Erfolgsqualifikationstatbestandes ein. Das heißt also auch, dieser Fall ist nur denkbar, wenn die besondere Gefährlichkeit aus der Tathandlung des Grunddelikts resultiert, also aus der Tathandlung und nicht aus dem Taterfolg, der ja im Versuch gerade stecken geblieben ist. Und deswegen müssen wir jetzt in diesen Erfolgsqualifikationen von jetzt erstmal § 306c unterscheiden. In was wohnt denn jetzt diese spezifische Gefahr? Denn der § 306c verlangt genau wie § 251 und 227, dass sich die deliktsspezifische Gefahr jetzt für uns der Paragraphen 306 bis 306b verwirklicht hat. Und zum anderen muss natürlich die schwere Folge wenigstens leichtfertig verursacht worden sein. Also wir brauchen eine deliktsspezifische Gefahr und wir fragen uns jetzt, von was geht die aus? Von der Tathandlung, also das Inbrandsetzen und der Brandlegung, oder von dem Taterfolg, das Brennen des Hauses? Da können wir natürlich sagen, vom Taterfolg auf jeden Fall. Ne? Weil natürlich kann man sterben durch die Flammen. Man kann aber auch durch die Tathandlung sterben. Also diese Folge, der Tod, kann auch durch die Gefahr, durch die Tathandlung eintreten, weil man zum Beispiel einen Molotow-Cocktail wirft. Durch die Explosion kann man natürlich auch sterben. Ist klar. Das heißt, die Antwort auf unsere Frage wäre, natürlich gibt es bei § 306c einen erfolgsqualifizierten Versuch, weil auch die Tathandlung die besondere Gefährlichkeit innehat. Wie ist es jetzt bei § 251? Das war Raub mit Todesfolge. Und hier muss man jetzt überlegen, ja, vom Taterfolg, der wohnt jetzt keine spezifische Gefahr inne. Kannst du dir vorstellen, warum? Was ist denn der Taterfolg beim Raub mit Todesfolge?
Ja, wir haben ja, Raub setzt sich ja zusammen aus der Wegnahme und dem qualifizierten Nötigungselement.
Genau.
Und der Tod tritt ja nicht durch die Wegnahme ein, sondern durch die Gewalthandlung.
Genau, die Wegnahme ist nämlich der Erfolg. Und die Wegnahme kann niemanden töten. So. Deswegen gibt es auch, der Beweis dafür, dass das so ist, sieht man im Diebstahl, weil im Diebstahl gibt es keinen Diebstahl mit Todesfolge. So, das heißt, der Taterfolg beim Raub mit Todesfolge hat schon mal keine raubspezifische Gefahr inne. Jetzt ist es aber bei der Tathandlung natürlich so, du hast gesagt, das qualifizierte Nötigungsmittel, natürlich kann man davon sterben und das ist eben auch gerade die Bestrafung von Raub mit Todesfolge. Und da das die Tathandlung ist, wissen wir auch wieder, okay, hier gibt es auch einen erfolgsqualifizierten Versuch. Jetzt ist es so, dass es natürlich jetzt noch § 227 gibt. Und das ist hier wirklich umstritten. Und dieser Streit ist riesig. Und deswegen werden wir ihn natürlich bei § 227 machen. Nur so viel, auch bei der Körperverletzung mit Todesfolge muss man natürlich gucken, ob jetzt die Tathandlung oder der Taterfolg jeweils die spezifische Körperverletzungsgefahr innehat. Und es gibt hier Ansichten für jeweils beides. Ne? Also das werden wir uns dann zu der Zeit angucken. Aber wenn wir das jetzt auf unseren Fall beziehen, § 306c, beim § 306c gibt es einen erfolgsqualifizierten Versuch, weil eben auch die Tathandlung die brandspezifische Gefahr innehat.
Genau, also ihr müsst euch einfach immer nur, wenn es um den spezifischen Gefahrzusammenhang geht, merken, oh, da gibt es ein Problem, Handlung und Erfolg und da ein bisschen was auch zu in der Klausur sagen.
Genau.
Dass die typische Folge auch jetzt diese Handlung ist. Denn der Tod, na klar, kann es auf den Flammen beruhen. Das ist ja gerade der Feuer, der grunddeliktische Erfolg.
Genau, und als Abrundung nochmal die Definition des Unmittelbarkeitszusammenhangs. Da heißt es, der Unmittelbarkeitszusammenhang setzt zweierlei voraus. Zunächst muss eine dem Grunddelikt eigentümliche spezifische Gefahr geschaffen worden sein. Dann muss sich gerade diese Folge in der schweren Folge niedergeschlagen bzw. realisiert haben. Damit müsst ihr prüfen. Erstens, knüpft die schwere Folge an die Tathandlung und oder an den Taterfolg des Grunddelikts an? Zweitens ist die schwere Folge die geradezu typische Tatfolge im konkreten Fall. Das ist also das, was ihr prüft.
Ja, und da ist dann zum Beispiel, das fällt mir jetzt ein, damit man das so ein bisschen einordnen kann, das Opfer ist im Gebäude und rettet sich vor den Flammen, indem er einfach aus dem Fenster hüpft. Und da stirbt er dann auf der Straße.
Genau, das war soweit also das zum Unmittelbarkeitszusammenhang. Wir haben euch kurz das mit den Retterfällen erklärt. Und jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal zum Prüfungsschema von § 306c. Tatbestand, objektive und subjektiv tatbestandsmäßige Brandstiftung nach § 306 bis § 306b. Zweitens Eintritt und Verursachung des Todes. Drittens objektive Zurechnung. A. Zurechnung der schweren Folgen zum Verhalten des Täters nach allgemeinen Zurechnungsregeln. B. Tatbestandsspezifischer Gefahrzusammenhang zwischen der Brandstiftung und der schweren Folge. Viertens wenigstens Leichtfertigkeit hinsichtlich des Todes, § 18, den Theresa wieder sehr ausführlich, dankenswerterweise, dargestellt hat. Und zweitens Rechtswidrigkeit und dann und die Schuld. So, das war's also für heute mit der Brandstiftung. In der nächsten Folge werden wir uns der fahrlässigen Brandstiftung, § 306d, widmen. Bis dahin.
Wir freuen uns.
Tschüss.
Ciao.